David?
Sag mal, weißt du noch, wann du in dem Spiel zuletzt gelacht hast?
So richtig laut abgelacht, oder was?
So richtig LOL, wie man so sagt. Gerne, vielleicht sogar Roffel, aber durchaus LOL. Also laut gelacht.
Also das letzte Mal? Nee, nicht so richtig. Aber ich weiß noch einmal, wo ich richtig laut abgelacht habe. Aber das würde jetzt irgendwie vorausgreifen, oder? Ich will jetzt ja nicht spoilen zu dem, was wir jetzt gleich noch alles so besprechen. Oder soll ich
hast
einfach
du nur machen? Einmal in dem Spiel gelacht und hast Angst, dass du später nichts mehr zu erzählen hast?
Nein, aber das war das, was mir tatsächlich als allererstes eingefallen ist.
Okay.
Weil so richtig laut schallend losgelacht. Also ich bin, glaube ich, eher so ein bisschen, meistens bin ich ja nicht so der Multiplayer-Dude, sondern sitze dann so alleine und dann schmunzle ich wahrscheinlich mehr so in mich rein.
Bist mehr so der Typ Amused Chuckle.
Ja, genau so. Ich meine das. Wieso was denn bei
Sensible Chuckle heißt, glaube ich.
Sensible Chuckle. Ist das bei dir anders oder was? Deine Nachbarn wissen schon wieder, was los ist, wenn du da wieder loslachst.
Naja, was heißt laut lachen? Also ich glaube, ich bin noch nie so richtig in wirklich schallendes Gelächter ausgebrochen. So, aber das ist schon manchmal so, also wenn was wirklich lustig ist in dem Spiel, dann habe ich schon mal sowas, dass ich so haha mache, weißt du? Ich sitze dann so und also jetzt nicht so aufgesetzt wie das gerade. Oh Gott, wie furchtbar. das ist dann schon so ein anerkennendes lautes Lachen. Was ich auch sagen würde, geht durchaus über ein sensible Chuckle hinaus. Ja, ich freue mich immer, wenn ein Spiel mich zum Lachen bringt,
yeah.
Weil es für mich immer so ein Zeichen ist, so. Also ich freue mich für die Leute, die das Spiel gemacht haben, dann vor allem, weil ich so denke, geil, es hat funktioniert, wie ihr wolltet. So, ne? Das ist doch irgendwie. Ich finde es auch noch was anderes als bei einem Film zum Beispiel, weil, glaube ich, noch mehr zusammenkommen muss, damit dass es funktioniert. Dadurch, dass es interaktiv ist. Manchmal kann es ja auch sein, dass ich dann irgendwie in einem blöden Moment weggucke und den Gag verpasse oder sowas.
Ja,
also,
ja.
Es birgt ja schon eine gewisse Gefahr, deshalb freue ich mich immer umso mehr, wenn ein Gag halt dann richtig gut funktioniert. Und,
kann ich gut verstehen, ja.
Doch, da freue ich mich dann schon drüber.
Also ein selbstloses Lachen ist es.
Es ist ein höchst selbstloses Lachen. Nein, ich freue mich auch einfach darüber, dass es mir ein gutes Gefühl gibt und Glückshormone ausschüttet, denn Lachen ist ja auch sehr gesund. Wir sprechen heute, hallo zusammen, über hallo. Humor in Spielen und was wir vielleicht in Spielen lustig finden oder auch nicht.
Mhm.
Und auch so ein bisschen vielleicht, wie Spiele überhaupt lustig sein können. Weil ich glaube, da gibt es eine ganze Menge verschiedener Möglichkeiten.
Methoden, kann man fast sagen.
Methoden, genau. Und das wollen wir uns später mal ein bisschen zu Gemüte führen. Und dann verrät Meru auch noch mal, wo er so richtig, richtig ausgerastet ist.
Richtig abgelacht. Gelächter.
Ja. Richtig abgelacht hat. Aber vorher erzählt er uns, was er in den letzten zwei Wochen gespielt hat.
Also, ich habe nicht besonders viel gespielt, gebe ich offen zu. Ich hatte ziemlich viel zu tun, aber ich habe ja letztes Mal auch schon angeteased, dass ich heute ein bisschen mehr rede über Skulled Against the Black Priory, dieses 80s-like Retro-RPG 2D, megapixelig, mit sehr schöner, aber Pixelgrafik in so diesen Zwischensequenzen kann man gar nicht sagen. Bei einigen Events werden halt so Standbilder angezeigt, die sehr schick sind und auch entsprechend Retro-Mucke, die mir auch ziemlich gut gefällt. Und ich habe da nochmal geguckt, das Spiel ist hat gar nicht so mega gute Bewertungen bekommen bei Metacritic oder so.
Das macht ja nichts, weil das sind 7 von 10 ja die interessantesten Spiele.
Genau, in der Range bewegt sich das auch.
Ja.
Das ist größtenteils von einem Solo-Entwickler gemacht namens Anders Lauritzen. Der hat allerdings auch so ein paar Sachen immer so outgesourced. Ne? Der hat nicht alles alleine gemacht.
Ja, ja, ja.
Mir ist auch, ich hab auch gesehen, dass ich habe mal nach dem Artwork gegoogelt und dann habe ich gesehen, so dass es gibt von den Bildern auch so komplett gemalte Versionen. Die wurden dann wahrscheinlich im Nachhinein erst pixelig gemacht. So. Also ich weiß nicht, ob sich das dann noch als Pixelart qualifiziert. Ich habe keine Ahnung, ich bin da nicht in der Szene drin. aber trotzdem ganz cooler Artstyle und es soll ja so ein bisschen noch in die Horrorrichtung gehen später. Das ist schon so ein bisschen durchgeschienen bis jetzt, wo ich so spiele. Mir ist aber dann auch schon aufgefallen, das, was anscheinend auch einige Kritiker irgendwie so ein bisschen bemängelt haben. Und zwar ist es, und ich glaube, das liegt daran, dass es größtenteils von einer Einzelperson gemacht ist, das Pacing ist so ein bisschen ungewohnt, sage ich mal. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass du halt von Höhepunkt zu Höhepunkt geschmissen wirst, sondern hin und wieder ist es ein bisschen, hat seine Längen, es passiert dann irgendwie erstmal nicht so richtig viel. Das ist halt, glaube ich, auch einfach ganz normal, wenn du halt nicht so ein krasses Team hast, was erstens irgendwie 20 Millionen Mal Playtests macht und halt auch mit Balancing und was auch immer sich auskennt. Das ist jetzt in der Phase, in der ich bin, die paar Stunden, die ich gespielt habe, teilweise, also verändert es sich nicht groß, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Also von größeren Spielen kennt man das ja, dass es relativ kreativ gestaltet ist, dass du am Anfang irgendwie, also zum Reinkommen allein schon irgendwie alles mal gezeigt bekommst. Und ich weiß jetzt noch nicht genau, ob ich schon alles gesehen habe oder ob noch krasse Sachen kommen. Es ist halt, ne, du rennst durch Dungeons, du musst gegen Monster kämpfen und Rätsel lösen. So. Und also für das, was das bedeutet, ist es spaßig, aber jetzt auch nicht mega krass. Ich bin sehr gespannt, was mir das Spiel sonst noch so bieten wird. Aber ich mag die Atmosphäre. Die Atmosphäre ist so ein bisschen gruselig, aber wir beide sind ja jetzt nicht so die Horrorfans, aber dadurch, dass das so pixelig ist, wirkt es auf mich nicht so gefährlich. Ja. Deswegen habe ich da nicht so eine Angst vor.
Ja, also, isometrische Perspektive oder Vogelperspektive schafft ja immer auch ein bisschen Abstand.
Ja, ja, genau.
Es ist ja kein Zufall, dass das Survival-Horror die Kamera mal direkt hinter den Leuten hängt, damit man möglichst nah dran ist. So, ja.
Genau, diese einzelnen künstlerischen Standbilder, die sind natürlich atmosphärisch, aber jetzt auch nicht so, dass man dann immersiv voll mitgerissen wird. Also insofern ist das vielleicht eine ganz gute Lösung. Vielleicht, wenn sie mal so ein Resident Evil in 2D für mich machen würden, vielleicht komme ich dann da auch noch mal mit.
Kannst du nicht so ein altes Resident Evil jetzt spielen? Das ist doch auch im Grunde so von schräg oben.
Ich hab das mal irgendwann probiert. Also das erste noch mal. Ich durchblicke ja dieses ganze, es gibt ja da, glaube ich, irgendwie verschiedene Versionen und Remakes von den allerersten so. Irgendeine habe ich noch mal gespielt und das ging dann auch, aber ich muss sagen, Resident Evil setzt ja auch viel auf Jumpscares. Oder habe ich jedenfalls das Gefühl gehabt. Und das ist, auch wenn es ätzend aussieht, immer noch da. Sag ich mal so. Also so ein Turn-Based 2D-RPG hat keine Jumpscares. Also jedenfalls bisher noch nicht. Ich weiß nicht, was die sich noch einfallen lassen.
So flackernder Bildschirm ginge natürlich, aber ja, wahrscheinlich
eher nicht. Wer weiß. Wahrscheinlich eher nicht. Nee, und ansonsten habe ich dann hin und wieder mal irgendwie, wenn ich dann keinen Bock hatte, noch eine Runde Balladro reingelegt oder so. Aber sonst habe ich auch echt nicht so viel gespielt, muss ich sagen. Ich hoffe, dass du da mehr zu erzählen hast.
Ein bisschen. So viel auch nicht. Das Ding ist, ich habe schon einiges gespielt, aber nicht so viel Neues. So. Aber was Neues, was ich gespielt habe, war der Alan Wake 2 DLC, der nämlich jetzt endlich raus ist. Der,
sehr gut.
Also ich habe mir den Season Pass gekauft und der erste DLC ist also jetzt raus. Ich spreche mal kurz, weil ich das immer so blöd finde, so super ätzend drumherum lavieren zu müssen. Ich spreche mal kurz eine Spoilerwarnung aus für alle, die jetzt das vielleicht unbedingt noch spielen wollen und nichts darüber wissen wollen. Also
So wie mich, meinst du?
Es ist für uns alle, ja, das weiß ich nicht, ob du es noch spielen willst, aber da du das Hauptspiel noch nicht gespielt hast, musst du da jetzt durch.
Ja, ich wollte ja, und dann wollte ich das ja in diesem Angebot kaufen, als es mal diesen Epic Games Gutschein gab und dann wurde der bei mir irgendwie gefressen im Shop.
Also bei mir gibt es das Angebot, das war 16, ich habe es nur für 16 Euro gekriegt statt 20.
Ja, ich habe gar nichts gekriegt stattdessen, deswegen habe ich es immer noch nicht.
Ja, also für dich erzähle ich ein bisschen halb spoilerig und für alle, die gar nichts wissen wollen, die können das vielleicht jetzt überspringen und springen einfach zum Hauptteil.
Ist okay.
So, dass, genau. So, Mero muss da durch. Der hat einen Gaming-Podcast, der muss damit leben.
Stimmt.
Nee, genau. Also ich habe den Alan Wake 2 DLC gespielt und der ist ganz interessant gemacht, weil anders als normalerweise ein DLC so wäre, setzt der halt nicht jetzt irgendwie noch mal an der Story an, also man spielt weder Alan Wake, noch spielt man diese Sega Anderson, die man in der Hauptstory so im Wechsel gespielt hat, sondern das sind im Grunde drei Episoden, die so ein bisschen parallel zu der Geschichte laufen oder so in die Geschichte reinhaken, so mit anderen Hauptfiguren. Und das ist ganz interessant. Also in der ersten Episode spielt man so eine Kellnerin in dem Diner in Bright Falls, also da, wo Alan Wake halt spielt. Und die kommt auch im Hauptspiel vor als Nebenfigur. Und die kam auch schon Alan Wake 1 vor. Und die ist so ein bisschen Alan Wakes größter Fan. So, ne? Also die ist okay. Wirklich so völlig in den verschossen, hat auch so ein Altar zu Hause, wo seine Bücher drauf sind und so. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Und man spielt sozusagen sie, aber diese ganze Episode ist fast wie so ein Fiebertraum gestaltet von ihr. Oh so, oder? Also man ist irgendwie in diesem Diner und schenkt halt irgendwie Kaffee aus. Das muss man auch einfach machen. Man geht einfach in so eine Kaffeekanne, läuft dann rum und schenkt Leuten Kaffee ein. So, das ist das, was okay. man tut. Und währenddessen sagen die dann halt immer so Sachen wie, ja, dein Fanclub ist ja jetzt zum Besten der Welt gewählt worden. Richtig gut, herzlichen Glückwunsch. Wir wussten immer, dass du und dein Writer, dass ihr das schaffen werdet. So. Und also so ein bisschen so, ne, dass alle reden immer davon, wie toll sie ist und wie toll sie und Alan Wake halt harmonieren und mit ihrem Fanclub. Und wie, so, also du merkst so richtig, so, das spielt alles in ihrem Kopf. So.
Okay, und okay, ja.
Das Ganze eskaliert dann halt kurz darauf völlig, weil er dann irgendwie, sie erreicht dann die Nachricht, dass er irgendwie in Gefahr ist und dann muss sie also los und ihn retten. Und da gibt's eine fantastische Sequenz, über die rede ich gleich im Hauptteil nochmal, weil ich die so gut fand. Und die, da habe ich wirklich laut gelacht. Das war das letzte Mal, dass ich in dem Spiel laut gelacht habe. Und okay. das endet jedenfalls damit, dass du eine halbautomatische Schrotflinte hast und dann unter dem Applaus der ganzen Leute in dem Diner da rausläufst und die Straße entlangläufst. Unter so Paradentransparenten durch, wo immer irgendwas steht mit Bezug zu ihr und Alan Wake, um dann eben mit dieser Schrotflinte loszuziehen und ihn zu retten. Das ist okay. diese Episode. Es ist großartig weird. Das ist genau diese Art von weirdem Shit, die ich halt in dem Hauptspiel auch schon super fand. So, das ist irgendwie so, hat so eine ganz geile Seltsamheit. So, ja. das ist die Episode ist relativ kurz. Ich weiß nicht, lass es eine Stunde sein, maximal. Und okay. die zweite Episode, an der bin ich jetzt gerade dran, die habe ich ehrlich gesagt ein bisschen abgebrochen, weil da so eine relativ nervige Stealth-Insta-Fail-Passage kommt. Weißt du, so, wenn du entdeckt wirst, ist es sofort vorbei und du musst neu anfangen, so. Oh, wo du okay, so rumschleichen musst. Oh, ja, sowas gibt's noch. Ich find's auch dumm. Es ist aber nur mal drin. Interessant ist aber, dass man da die Hauptfigur aus Control spielt. Also diese Jesse Faden. Und yeah. witzigerweise aber sozusagen bevor Control spielt. Du bist an einem Ort in Alan Wake 2, läufst du als sie rum auf der Suche nach deinem Bruder. Und Control ist ja dann, die Handlung von Control ist ja, dass sie in diese Behörde kommt und ihren Bruder zu und ihn da findet. Also gewissermaßen spielt es vor Control, während sie auf der Suche ist und ihn halt versucht aufzuspüren. Und sie ist dann halt irgendwie dann da am Start und ist in diesem Freizeitpark in Alan Wake 2, wo sich alles um Kaffee dreht. Das ist großartig. Ich glaube eigentlich, dass Remedy am allerliebsten ein Spiel machen würde, was im tiefsten Finnland spielt und sich ausschließlich um Kaffee dreht. Und ich finde, das sollte man sie einfach machen lassen. Das ist, ne, ich hab schon Verständnis dafür, dass sie stattdessen irgendwie so ein Mystery-Thriller-Ding in den Staaten machen müssen, weil das ist halt das, was sich verkauft. Die Amis, die verstehen das vielleicht mit Finnland dann nicht und die kaufen dann das Spiel nicht. Deshalb ist es gut, wenn das in Amerika spielt. Das ist ja häufig so ein bisschen das Ding, ne? Deshalb werden ja auch Filme immer noch mal neu, international dann neu gedreht, damit die in Amerika spielen, damit die sich dann da verkaufen, was immer super weird ist, aber gut. Auf jeden Fall möchte ich bitte, dass Remedy einfach ihr Spiel in Finnland machen dürfen, weil es ist obviously Finnland, der ganze Ort da, das ist alles, da gibt's eine fucking Saunahütte, da hängen die ganzen Rentner vor rum, da gibt's ein finnisches Kulturzentrum, wo jemand auf der Bühne steht und finnische Schlager singt. Also, näher ran kommst du nicht, ohne einfach das Spiel in Finnland spielen zu lassen. Und in diesem Kaffee-Freizeitpark dreht sich dann auch alles um Kaffee und sie rennt jetzt da rum und diese Instant-Fail-Passage, wo man rumschleichen muss, ist tatsächlich auch eine, wo man durch so eine Lagerhalle schleichen muss und die Gegner sind so Maskottchen in Thermoskannenkostümen. Nur so zum Thema Kaffee. So, es ist fantastisch weird. Ich mag es sehr. Irgendwann raff ich mich auf und spiele diese scheiß Stealth-Passage durch, damit ich endlich weiterkomme. Es ist ein bisschen lustig, diese Jesse Faden zu spielen ohne ihre Superkräfte. Weil die hat sie da ja noch nicht.
Ja, logisch.
Das ist aber so ganz lustig. Und genau, die dritte Episode, da bin ich noch nicht. Aber das ist halt auch schön gemacht, ne, weil Im Grunde ist der Hook, dass diese ganzen Episoden Folgen von diesen Night Springs sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das war im ersten Teil auch schon so eine, das war so eine Twilight Zone-mäßige Mystery-Serie, die in dieser Welt von Alan Wake im Fernsehen läuft. Und von ihm, glaube ich, geschrieben ist. Also er ist, glaube ich, Drehbuchautor für diese Night Springs-Folgen. Ne? Das ist auch so wieder so ein Ding. Bright Falls ist der Ort, wo das spielt. Und Night Springs, weißt du, Bright und Night, und Spring. Night Springs ist diese Serie. Und jetzt spielst du sozusagen Episoden von dieser Serie. So, also das ist halt auch schon wieder genau wie Alan Wake 2 ja auch. Alles mega irgendwie meta. Miteinander verschachtelt und meta und miteinander verwurstet so. Aber ich mag das sehr gerne. Also ich bin, man kann das für überakademischen Bullshit halten, aber ich stehe dazu, ich finde das geil. Ich mag das, dass sich Leute das Gehirn zermartert haben, um diese ganzen Ebenen alle irgendwie ineinander zu verschachteln und zu verdrehen und alles hat noch irgendeine doppelbödige Bedeutung. Und ja, das Spiel findet sich in der Hinsicht vielleicht auch selber ein bisschen geil, aber es hat es auch verdient. Ganz ehrlich, es hat es auch verdient. Und, und Sam Lake hat es auch verdient, so dass der darf sich auch ein bisschen gut fühlen. Also es ist einfach ein gutes Spiel. Punkt.
Okay, ja. So. Ey, ich will es auch eigentlich immer noch spielen. Das steht auf meiner Liste auf jeden Fall. Ich wusste auch genau, als dieser es war da so ein Shadow Drop irgendwie jetzt bei dem, ich will immer E3 sagen, aber da wusste ich schon genau, dass du am Feiern bist. Wenn das
das können wir eigentlich mal kurz erzählen. ich hab von diesen ganzen Nicht-E3-Dingen habe ich relativ wenig gesehen, weil ich exakt das Wochenende, als das alles lief, nicht zu Hause war und entsprechend nicht so richtig Zeit hatte, irgendwie vorm Rechner zu hängen. Meru und ein gemeinsamer Freund von uns haben das aber beide geguckt, so gerade diese Opening Night Live dann, die heißt nicht Opening Night Live, Summer Game Fest. So. Nee, stimmt. Und ich habe halt gesagt, ey, ich kann es leider nicht gucken. So. Und dann die beiden haben es geguckt, auch nicht zusammen, glaube ich. Ihr habt es einzeln geguckt, aber genau, es gab dann einen Chat, in dem wir zu dritt drin waren auf dem Handy. Und der, da lief halt die ganze Zeit so ein Live-Ticker sozusagen von Meru und eben von unserem gemeinsamen Freund Tias. Und ich fand es einfach nur fantastisch, weil ich bin am nächsten Morgen wach geworden, habe auf mein Handy geguckt, hatte 250 ungelesene Nachrichten und habe mich gefreut. Das war super ungewohnt, aber es war richtig geil, weil ich drauf geguckt habe. Ich wusste genau, okay, krass, ich kriege jetzt schön einen Live-Ticker, was gestern passiert ist. Das Lustige daran war aber, dass es natürlich größtenteils komplett kontextlose Kommentare waren zu irgendeinem Trailer, der gerade läuft. Und dann steht einfach mittendrin so zwischen zwei irgendwelchen Beschreibungen von irgendwas, das findet David bestimmt gut. Und ich so, ja, kann sein, ich wüsste nur gerne was.
Ich hab mich nämlich schon gefragt, weil Tias meinte, ja, das freut David sich, weil dann kann er das mitlesen. Und dachte ich, wie macht er das denn? Dann muss er ja quasi den Stream nochmal anmachen und dann immer mitscrollen zur passenden. Es geht ja gar nicht.
Ich hab den ja sowieso dann am nächsten Tag irgendwie, also ne, ich hab den nicht komplett geguckt, aber ich bin natürlich mal so durchgeskippt, was so war. Und also ich hab den jetzt nicht mit Kommentaren gelesen. Ach ja, manchmal konnte man sich das ja schon erschließen, was das war. Es war aber auch einfach so unterhaltsam zu lesen, auch ohne Kontext.
Das ist aber, ich finde, das ist in unserer digitalen Welt noch eine Marktlücke, dass es das nicht gibt, dass du quasi so, wenn du was nachguckst, noch quasi den Live-Kommentar deiner Freunde zum jeweiligen Zeitpunkt dir dann irgendwie reinziehst. Gibt's bestimmt irgendwo, oder? Hm.
Ja, es gibt ja sowas, dass halt, also beim YouTube-Chat gibt's das ja auch, dass du dann so, ne, da gibt's ja Zeitmarker und dann, wenn du das da nachher guckst, springt er dann ja auch im Chat dann entsprechend weiter.
Klar, aber dann müssten wir das ja irgendwie mit auf YouTube machen. Aber ich weiß, dass es gab mal auf jeden Fall, ich glaube in Japan gab's nämlich, oder gibt es so eine Videoplattform, da kannst du nämlich die Kommentare quasi im zeitlichen Kontext aufpoppen lassen.
Ja.
Also das geht da, also das gibt's einfach doch so auch als Zuschauer.
Ja, SoundCloud hat das doch, glaube ich, auch. Da kannst du doch auch so Stellen an Songs markieren und sagen, oh, voll, find ich voll geil. So,
okay, das heißt, nächstes Mal schneiden wir das Summer Game Fest als MP3 mit, wir laden es auf SoundCloud hoch und kommentieren es dann für dich nochmal.
Wir müssen einfach eine App entwickeln, wo das mitgeht, wo man einfach einen beliebigen Videolink reinpacken kann. Und dann können da alle einfach so dran gibt's tippen bestimmt. Und immer, das muss einfach super simpel sein, aber dann ist es
cool. Hier, wenn jemand sowas kennt, ich bin sicher, dass es sowas gibt, dann müsst ihr uns das auf jeden Fall mitteilen.
Ja, es gibt auf jeden Fall sowas, ne? Hier dieses Frame, Frame.io, das ist doch sowas.
Ja, das ist ja was ganz anderes.
Ja, das ist zum Arbeiten, das ist mir schon klar. Ja, aber da musst du die Videos ja auch richtig reinladen. Aber im Groß, aber vom Funktionsprinzip ist das ja genau das. Du hast eine Zeitleiste
und kannst
Kommentare dran setzen.
So. Technisch ist es kein Problem.
Schauen wir mal, vielleicht gibt es das ja nächstes Jahr. Es ist auf jeden Fall eine Marktlücke. Es wird dann einmal im Jahr genutzt, auf jeden Fall.
hey, aber es gibt auch noch Summer Game Fest und es gibt noch
Opening Gamescom gibt es auch noch und Opening Night Live. Es gibt ja drei Events schon, ja.
Beim Xbox-Geschichte hätte ich das auch gern gehabt, weil das habe ich nicht geguckt.
Ja, das stimmt.
Das war ja auch schweinelang, oder nicht?
Das haben lustigerweise Thias und ich geguckt. Da hätten wir eigentlich mal mittickern können. Aber wir haben das im Chat, so mit Voice-Chat geguckt. Deshalb wäre das irgendwie umständlich gewesen, das jetzt alles auch noch extra zu schreiben.
Okay, dann muss ich mir das Transkript davon noch mal runterladen.
Wir haben es, glaube ich, nicht aufgenommen. Aber nächstes Mal machen wir das. Vielleicht machen wir einfach unseren Podcast nächstes Jahr so, Mero, dass wir das einfach. Wir gucken das einfach und nehmen den Podcast dabei auf und dann machen wir vorne so ein Ding dran und das wird genau auf den Nullpunkt gesetzt. Und dann kann man sich den Trailer nachher noch mal angucken mit unserem Director's Voice-Ding, wie man das dann halt nennt. So.
Finde ich perfekt und das machen wir zur Gamescom. Das ist jetzt bald schon. Dann machen wir
das. Machen wir zur Gamescom.
Jetzt hier fix. Das ist doch supi.
Ja.
Klasse.
Cool.
Knorke.
Gut, haben wir das. Fantastisch. Dann lass uns doch mal rübergehen zum Hauptthema und uns überlegen, was eigentlich lustig ist in Spielen.
Was ist eigentlich witzig? So, David, dann kann ich ja jetzt die Katze aus dem Sack lassen. Das Spiel, wo ich halt dann so laut lachen musste, nenne ich jetzt repräsentativ für eine Reihe von Spielen, die ich einfach. Die sind, also ich finde die einfach lustig. Kann ich sagen, machen. Das sind halt so Spiele mit so, die sehr physikbasierten Slapstick bieten. Mhm. Und ich erinnere mich, dass wir, warst du, glaube ich, auch auf so einer Teamveranstaltung waren. Und da haben wir dann zu vier Leuten Gangbeasts zusammengespielt.
Oh ja, Gangbeasts ist wirklich unendlich
und
lustig.
Ich habe mich selten so eingepinkelt vor Lachen.
Ich kann das bestätigen. Jetzt, wo du es erzählst, erinnere ich mich.
Ich fand das so hilarious, weil es einfach so dämlich aussieht, wenn diese Figuren sich so schlecht und dumm bewegen, wie so Sandsäcke, die geschubst werden von hinten. Mhm. Und das ist natürlich, wenn du dir, es gibt ja ganz viele andere Spiele, die so auf einem ähnlichen Prinzip beruhen, so was die Physik angeht. Wenn jetzt irgendwie so Octodad oder sowas, ne?
Ja.
Das habe ich zwar selber, ehrlich gesagt, nicht gespielt, Octodad, aber sowas, selbst wenn du sowas nimmst wie Goat Simulator, das ist ja auch ein bisschen sowas.
Ne? Ja, ja, ja.
Was eigentlich nur deswegen witzig ist, weil es so bescheuert aussieht und halt sich die Weltphysik zunutze macht. Wie gesagt, bei Gangbeasts kommt dann halt noch dieser Mehrspieler-Faktor irgendwie dazu, weil es halt natürlich ulkig ist, wenn du da dich gegenseitig klopfst und keiner so richtig weiß, wie er eigentlich diese Figuren kontrollieren soll. Das macht es nur umso witziger und wenn man dann halt noch, keine Ahnung, von einem fahrenden LKW geschmissen wird und sich dann noch mit einer Hand irgendwo am Rand festhalten kann, ein anderer dann da aber rauftritt und es ist, das sind einfach Spiele, da kann ich dann auch nichts dafür. Das ist halt irgendwie alles dämlich. Aber das finde ich einfach mega witzig. Das ist einfach purer Klamauk. Also das, da bin ich sehr offen für, kann ich nur sagen.
Ja, ja, Physikhumor ist ja, also das ist tatsächlich auch eine dieser Sachen, die ich mir so generell aufgeschrieben habe. Das ist, finde ich, auch so ein sehr spieleigenes Genre von Humor eigentlich. Also ich meine, es gibt Slapstick, natürlich, daher kommt es ja auch im Film so.
Ja.
Es gibt es ja auch im Theater.
Es gibt auch also einen Comic, wenn du so clever
Zirkus
und smart nimmst oder sowas.
So, ne, klar, es gibt, genau, also alles, wo man irgendwas sieht eigentlich, außer jetzt in Büchern, du kannst es beschreiben, das kann auch manchmal lustig sein, aber ich weiß nicht, ob das schon Slapstick ist. Also, ne, aber so dieser wirklich sehr plumpe, physikalische Humor, da ist natürlich, sind natürlich Spiele irgendwie prädestiniert, weil sie einfach eine sehr starke physische Bewegungskomponente halt haben.
Genau.
Und für mich ist das immer ganz eng verbunden mit diesem, mit dem Begriff Ragdoll. Also
auf jeden Fall.
Dieser, ich weiß überhaupt nicht genau, doch, was ist Ragdoll genau? Ragdoll ist, glaube ich, einfach nur, wenn du einen.
So eine Puppe halt.
Naja, du hast halt einen Charakter, ja, aber jetzt im Spielekontext, du hast ein Charaktermodell und ich glaube, was wirklich passiert ist, du schaltest alle Steuerungsmechanismen für das Charaktermodell im Hintergrund einfach ab. Das führt dazu, dass einfach alle Gliedmaßen gleichzeitig auf einmal auf die Physik reagieren, die in diesem Spiel halt gerade gilt und es keine Körperspannung gibt. Also im Grunde ja, sackt so ja alles einfach so, genau, alles sackt so sandsackmäßig in sich zusammen. Und das, ich finde tatsächlich interessant, dass das ja auch gerade bei Shootern, häufig, wenn du gekillt wirst, hast du ja in ganz vielen Shootern so eine Ragdoll-Animation. Ne? Du wirst dann irgendwie noch vom Rückstoß der Kugel weggeschmissen, aber deine Arme fliegen halt in alle Richtungen und deine Beine und deine ganze Figur taumelt halt so völlig, völlig ziel- und steuerungslos durch die Gegend. Und das hat auch halt einen krass humoristischen Effekt, finde ich. Ich denke gerade zum Beispiel auch an Helldivers, wo ich neulich mal so eine Situation hatte, wo wir irgendwie so eine Hellbomb, weißt du, diese komische Atombombe, die du da anfordern kannst, die mussten wir halt irgendwie anfordern. Und ich habe es irgendwie fertig gebracht, die anzufordern und dann mich selber, meinen Charakter, zwischen einem Gebäude und dieser Bombe einzuklemmen, sodass ich nicht mehr wegkam, aber natürlich bequemerweise das Bedienfeld direkt vor mir hatte. Was im Grunde einfach hieß, dass ich die dann halt scharf gemacht habe und mich halt selber einmal wirklich komplett durch die Geometrie der gesamten Map gesprengt habe. Also ich bin hab den Bewegungsvektor mitgenommen und bin durch jeden Berg durchgeklippt und dann aber halt komplett auch als Ragdoll. Und das war tatsächlich auch sehr lustig.
Ja, es gibt ja auch einige Shooter, die auch dafür bekannt sind, ne, dass dieses Ragdoll-artige irgendwie halt einfach witzig ist. So, und ich glaube, es gibt auch viele Shooter, die das gar nicht absichtlich gemacht haben, sondern wo das einfach so war. Aber also eine Weiterentwicklung ist ja, also von auch diesem Gangbeast-Humor ist ja zum Beispiel auch sowas Bekanntes, Erfolgreiches wie Fall Guys. Das ist ja auch ein bisschen das. Ne?
Ja,
ist
ja.
Letztlich total. Sehr ähnlich. Also das Prinzip funktioniert in allen möglichen Spielmodi einfach. Es muss gar nicht unbedingt so direkt gekämpft werden, one-on-one, aber man kann. Und
es
gibt ja auch dieses Spiel mit diesem, kennst du das mit diesem Toastbrot, wo du eine Scheibe Brot bist?
I am Bread.
I am Bread, das ist ja auch so, letztlich.
Das ist, ich habe das nie gespielt. Es gibt auch noch den Bread Simulator, glaube ich, ist das nicht auch so? Aber ja, also gerade diese Quatsch-Simulatoren, da gibt es ja irgendwie ganz viel von. Ich erinnere mich gerade, ich habe schon mal erzählt, so ein Spieleentwickler interviewt, Kevin Zuckert, der dieses Last Man Sitting gemacht hat, wo man sich irgendwie auf dem Bürostuhl mit einer Schrotflinte mit dem Rückstoß durch die Gegend schießt. Das ist nie rausgekommen. Also es ist seit 2017 in Entwicklung und ist immer noch nicht raus. Aber der hat unter anderem auch irgendwie ein Prototyp vom, wie heißt denn das nochmal? Pigeon Simulator. Pigeon Simulator, wo du eine Taube bist und auch irgendwie einfach alles zuscheißt. So. Also der ne, wenn man dem so bei Twitter und so folgt, der macht halt ganz viel immer mit diesem physikalischen Humor. Auch so ganz viele Skate-Spiele, wo man sich halt richtig doof hinmault. So, ne? Das so ein Ding, auch, weiß nicht, Tony Hawk's Pro Skater war ja auch immer so, ne, du hattest ja echt die Möglichkeit, dich da auf die dümmstmöglichen Arten irgendwie aufs Maul zu legen. Und weil es halt nicht wirklich wehtut, ist es dann halt auch einfach sehr lustig.
Ja.
Genau, also es gibt halt Leute, die machen nur sowas, weil es einfach.
Ja, klar.
Es hat halt einfach einen direkten guten Effekt. Und wie gesagt, Physik im Spiel kann man halt wirklich gut für solche Gags halt nutzen. Ja. Das ist jetzt also ein bisschen blöd für die Leute, die jetzt eben nicht zugehört haben, weil ich über Alan Wake 2 geredet habe, weil ich jetzt wieder
über Alan Wake 2 rede.
Wegen dem Spoiler-Alert. Also. Es gibt jetzt doch mal so einen kleinen vielleicht, aber ich halt's allgemeiner. Vero kennt ja jetzt schon Kontext und die Leute, die vorher zugehört haben, auch. Miro, ich hatte ja eben schon gesagt, so dass das letzte Mal, wo ich mich wirklich sehr gefreut habe, dass das Spiel mich zum Lachen gebracht hat, weil es so gut inszeniert war, der Gag, war tatsächlich in diesem Alan Wake 2 DLC, wo du eben in dieser ersten Episode, als diese Person, die du spielst, dann diesen Auftrag jetzt kriegst, dass du den Autor retten musst, so. Und dann kommt halt so eine Voiceline irgendwie sowas, so nach dem Motto, ja, zum Glück hatte ich mein Equipment in der Küche gelagert, so. Und dann denkst du dir erstmal nichts dabei, läufst in die Küche und bist auf einmal in so einer Waffenkammer. Das ist einfach so, du erwartest es überhaupt nicht, so. Du denkst, okay, da steht jetzt vielleicht eine Kiste, aber du bist auf einmal in dieser Küche und an der Wand hängen irgendwie 5 Schrotflinten, Granatwerfer, überall liegt Munition rum. Also der ganze Raum ist voller Munition. So. Und das passt halt vorne und hinten nicht. Aber in dem Moment bist du so überrascht davon. Und das funktioniert so gut, weil du musst auch, ne, du merkst so richtig, wie sie diesen Gag geplant haben. Du musst wirklich auch noch du hast diese Voiceline, da musst du noch mal durch so einen Gang laufen und dann musst du um eine Ecke laufen und dann siehst du das erst. Und das ist genau getimed. Das ist genau getimed. Du kommst da rein und bist so, wow, okay, so ist das gemeint. Und auch wenn du dann halt deine automatische Schrotflinte dann nimmst und dann losziehst, das ist halt einfach schon. Das ist so himmelschreiend absurd, insbesondere wenn man sich das im Kontrast zum Hauptspiel anguckt, weil das ist ja auch noch ein Teil des Gags eigentlich. Das Hauptspiel ist ein Survival-Horror-Spiel. Du hast ständig knappe Ressourcen, du hast nicht so viel Munition. Im DLC, in dieser Episode, du wirst dicht geschissen mit Schrotflintenmunition. Du hast ständig 500 Schuss, so die ganze Zeit. So, du kannst nicht zu wenig Munition haben. So, es geht einfach nicht. Und auch das, finde ich, ist so eine Form von Humor, die da gut funktioniert, weil sie so krass mit den Konventionen von Spielen einfach und auch von Spielegenres spielt. So, das ist schon
irgendwie Meta, ne? Also,
genau, es ist sehr Meta, weil da schwingt halt nicht nur mit, okay, das ist jetzt eine andere Spielerfahrung als im Hauptspiel, sondern da schwingt halt auch noch mit, ja, wir haben das gesamte Hauptspiel auf links gekrempelt. Und machen, ne, und um dir auch zu zeigen, dass wir das gemacht haben und damit du als Spieler das auch merkst und registrierst und dich im Idealfall drüber freust und das halt irgendwie wertschätzen kannst. So. Es ist dann eher so eine intellektuellere Form von Witz als eine Ragdoll-Physik, so, das klar, der funktioniert halt dann doch eher viel über Genre-Konventionen, ne? Das sind auch so Gags, die können theoretisch auch ein bisschen an dir vorbeigehen, wenn du dich einfach da nicht so mit befasst hast oder nicht so interessierst so?
Ich finde halt, der größte Unterschied ist halt, ne, im Gegensatz zu so Slapstick-Humor, ist das halt wirklich geskriptet, also geschrieben von einem Autor, einer Autorin, jemanden, der sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich schreibe jetzt ein lustiges Piece. So. Und das ist das ist ja hohe Kunst schon. Also das geht ja auch schnell mal in die Hose. So, insofern.
Total.
Ne, da musst du richtig was drauf haben, um Humor schreiben zu können, finde ich. Also ich glaube, jeder, der schon mal versucht hat, irgendwie was zu schreiben, wird auch sagen, das witzig sein auf ein Blatt Papier mit das Schwerste, was du machen kannst. So. Also,
total.
Insofern, und gerade wenn es dann auch so noch so Meta ist, wird es ja vielleicht unter Umständen noch ein bisschen komplizierter. Ne? Also es gibt ja auch viele andere Games. Das habe ich mir zum Beispiel auch aufgeschrieben. Ich meine, sowas wie Guardians of the Galaxy zum Beispiel, ne? Die haben ja versucht, vor allen Dingen. Das fand ich jetzt gar nicht so unglaublich lustig, aber die Kunst da drin ist natürlich, die haben versucht, diesen Humor, der natürlich auch in den Filmen, generell in diesen Marvel- und Disney-Filmen immer so eine große Rolle spielt, den zu transportieren in so ein Game, sodass das trotzdem so funktioniert. Das ist, glaube ich, dann auch noch mal schwer, weil du natürlich bei einem Videospiel nicht so diesen Charakterhumor viel schwerer noch rüberbringen kannst. Ne? Also so Mimik und all sowas spielt ja in einem Realfilm eine ganz andere Rolle als in einem Videospiel. Das ist ja super schwer umzusetzen.
Ja, auch wie gesagt, weil es immer passieren kann, dass jemand im entscheidenden Moment halt nicht guckt. Das ist, halt wirklich ein Problem. Also, ne, wenn du die Kamera gerade gedreht hast im entscheidenden Moment, dann kriegst du das nicht mit, dass jemand komisch guckt und dann funktioniert der Witz nicht so. Dann fragst du dich so, was soll das jetzt? Also wirklich ein geskripteter Humor. Und ne, also, um einmal noch mal zu bleiben bei diesem Meta-Humor, das Witzige ist so ein bisschen, eine Spielereihe, die sehr bekannt dafür ist, lustig zu sein, da muss ich immer, weiß ich nicht, da bin ich nie so richtig eingestiegen in den Humor und das ist Borderlands.
Also, habe ich mir auch aufgeschrieben.
Das Ding bei Borderlands ist immer, die sind ja auch bekannt dafür, dass sie viel so Meme-Witze gemacht haben, die halt sowieso immer schon mal schlecht altern. So, das ist eh immer schwierig. Aber vieles finde ich auch einfach an Sprüchen einfach gar nicht lustig. Aber ab und zu hat Borderlands auch so ein bisschen so Gags drin, die das Medium Videospiel mit einbeziehen.
Das stimmt.
Da ist mir wirklich mal einer hängen geblieben, den fand ich grandios. Das ist irgendwo am Anfang von Borderlands 2 musst du irgendwelche komischen Viecher jagen. Im Auftrag von so einem Typen. Und den hast du immer so auf dem Ohr, der labert dich die ganze Zeit voll. Ja. Und Das Ding ist so ein bisschen, dass du die halt, diese komischen Viecher halt abknallen musst. Das sind so komische Echsenwesen oder so. Und er schwadroniert die ganze Zeit irgendwie darüber, dass er denen jetzt irgendwie noch einen Namen geben muss und sich aber nicht entscheiden kann, wie die heißen soll. Und ich meine auch, dass er dann einen unflätigen, obszönen Namen nach dem nächsten vorschlägt. Irgendwie so ist das. Und das Lustige daran ist aber, dass die Gegner bei Borderlands ja so eine Einblendung haben mit einer Lebensleist und dem Namen, wie die halt heißen, die Gegner. Und die ändert sich die ganze Zeit. Also parallel zu dem Dialog, den du auf dem Ohr hast, ändert sich der Name dieser Viecher, auf die du schießt. Und das ist wirklich eigentlich ein kleines Detail. Aber ich fand das wahnsinnig gut umgesetzt, weil es so gut mit dieser Konvention spielt, dir zu zeigen, was du da abschießt, so, und dann aber das einzubetten in diesen Dialog und dann halt auch noch mit relativ obszönen Namen, so, das funktioniert dann doch irgendwie.
Irgendwie schon, ja. Das ist so lange her, ich erinnere mich da kaum. Aber ich habe das auch gespielt, ja. Es fällt, also, wo du es erzählst. Aber also Borderlands ist halt mega flach so, ne, vom Ding her. Klar, die ab und zu hitten die auch mal irgendwie was, aber das ist halt auch an eine bestimmte Zielgruppe einfach so gerichtet. Ich glaube, das ist natürlich auch, wenn du es machst, auch wichtig, dass du dir im Vornherein darüber klar bist, für wen machst du es. Ich meine, ne, so ein Alan Wake-Humor, die wissen ja auch, was für Leute das sind,
ja,
die
natürlich.
Das gut finden. So.
Klar.
Das ist nicht die gleiche Gruppe, die auch Borderlands hilarious findet. Oder sowas wie Saints Row zum Beispiel. Muss ich zugeben, habe ich auch nie wirklich gespielt, aber Saints Row ist für mich genauso dieses eher nicht so hohe Niveau, so vom Ding her.
Ja.
Und das ist halt trotzdem. Gut, bei Saints Row war das jetzt, die waren ja finanziell jetzt nicht so ein krasser Erfolg, aber aus anderen Gründen, eher weil die Probleme hatten am Launch mit ihrem Produkt. Aber das sind natürlich, glaube ich, tendenziell eher die Dinger, die sich besser verkaufen als ein Alan Wake, würde ich jetzt mal
vermuten. Wahrscheinlich schon. das Ding bei Alan Wake ist ja auch, und jetzt wird das schon wieder eine Lobeshymne auf dieses Spiel, aber das ist jetzt per se kein lustiges Spiel eigentlich.
Nee, stimmt.
Also das ist ja kein Klamauk oder so, ne? Das ist halt einfach eigentlich ein sehr, sehr ernstes, düsteres, dramatisches Ding. So. Aber,
total.
Und das macht es für mich halt dann wieder so gut und deshalb mag ich das so gerne und deshalb tue ich mir sogar Survival-Horror an, obwohl ich damit sonst überhaupt nichts anfangen kann. Es hat halt immer diese leichten Momente, weil die halt dadurch entstehen, dass du diesen Humor drin hast, der aber gleichzeitig eben nicht so sehr ist, ich mache jetzt einen Witz, weil da meistens macht da niemand einen Witz. Da sind auch selten irgendwie wirklich jetzt lustige Sprüche drin. Im DLC tatsächlich schon. Also diese Episoden, da ist schon echt richtig, richtig klamaukiger Quatsch teilweise drin. Aber das passt dann auch. Aber im Hauptspiel ist das gar nicht so sehr. Aber da wird's halt immer wieder aufgebrochen dadurch, dass du einfach Weirdness hast. Also seltsame Dinge, die passieren und seltsame Leute, die du triffst und die einfach als Charaktere lustig sind oder die dich in eine Situation bringen, die einfach so absurd ist. Das war auch irgendwie in Control schon so mit diesem Hausmeister. Da gab's diese Szene, wo der Hausmeister in Urlaub fährt. Und du hast dann diesen finnischen Opa, der dann da steht und dir irgendwie in so radebrechendem Englisch mit so weird übersetzten finnischen Sprichwörtern jetzt erzählt, dass er jetzt im Urlaub ist und dass das jetzt halt alles mal ohne ihn laufen muss. Und du bist halt mitten in dieser, die Welt geht unter und diese Behörde wird überrannt und wir sind kurz vorm Kollaps und der Hausmeister, von dem mittlerweile dann klar ist, dass der irgendein super mächtiges, übernatürliches Wesen eigentlich sein muss, der sagt so, ich bin jetzt im Urlaub. So. Und dann findest du noch irgendwelche Bilder, die bei ihm im Büro hängen, wo so ein Aquarellgemälde von ihm vor seiner finnischen Hütte am See in so einem Saunahandtuch. Und das ist so unendlich seltsam alles, aber halt auch wirklich sehr, sehr lustig dadurch. Und gerade weil es im Kontrast steht mit dieser krassen Düsternis. So, das ist ja ein bisschen auch der Punkt. Das würde alleine jetzt auch nicht so krass funktionieren, wie wenn du es eben immer kontrastierst mit diesem, okay, es ist eigentlich ziemlich finster hier. So, und ne, diese Leichtigkeit kommt dann eben dadurch.
Ja, das ist tatsächlich ganz interessant, dass also bei einigen Spielen das so ist, dass sie halt diese leichten Momente ein bisschen verstecken, und als Highlight setzen. So. Und ich erinnere mich nämlich noch an Zeiten, wo ich viele Spiele gespielt habe, wo ich den Eindruck hatte, dass eigentlich die meisten Games irgendwie lustig waren. So. Mhm. Und da meine ich so die Zeit, so die große Zeit der Point-and-Click-Adventures, so wie Monkey Island, wie Maniac Mansion, wie Sam & Max, wie sie alle hießen, so Day of the Tentacle und sowas, die waren immer witzig. Und zu der Zeit waren die ja schon sehr groß und sehr mächtig. Vielleicht ist das auch meine Perspektive nur gewesen, aber meinem Eindruck nach waren fast alle Spiele so. Mhm. Und die waren aber auch gut. Also die waren auch echt witzig und gut geschrieben und super lustig. Also ne, so ein Day of the Tentacle oder auch so ein altes Monkey Island, die waren einfach cool. Und die waren ja sogar, und das ist ja die Kunst an sich noch, in der deutschen Übersetzung noch mal ganz eigen lustig. Ne? Weil wir kennen hier zulande alle die Monkey Island deutsche Version, die super lustig ist. Ich habe dann erst ganz spät das noch mal auf Englisch irgendwie gespielt, was auch witzig ist, aber noch einen anderen, ich will jetzt nicht sagen, einen anderen Humor hat, das stimmt nicht, aber noch mal so einen anderen Schlag mitbringt. So. Mhm. Und das war damals, war das so Standard, dass die ganzen Games, dann gab es ja noch, was gab es noch, so Police Quest und all so ein Kram, Space Quest, alles im Grunde genommen das Gleiche, so Point-and-Click-mäßig, aber immer irgendwie so witzig. Mhm. Gehörte damals zu Videospielen dazu. Und das hat sich entwickelt irgendwie. Ich glaube, das ist erwachsener geworden, das Medium, und damit dann irgendwie der Humor auch vielleicht ein bisschen feinsinniger oder so mit der Zeit.
Ja, also wobei ich sagen würde, dass, also eigentlich diese alten Point-and-Click-Adventure, ich würde schon sagen, dass der Humor eigentlich, also was heißt feinsinnig, würde ich jetzt vielleicht
nicht sagen. Ja, ist übertrieben.
Aber clever. Der Humor war einfach clever. Ja. Das war halt nicht platt und es war nicht stumpf. Da waren einfach clevere Ideen drin, was aber natürlich auch daran liegt, dass das ja der Punkt war, worüber sich diese Spiele auch verkauft haben. So, ne? Das lief ja nicht über Action oder über irgendwelche krassen Bilder oder sowas. Das lief ja komplett über Geschichte und Text, also Dialoge. So, ne? Und auch so
Ideen, auch vor allem auch lustige Rätsel, beziehungsweise lustige Lösungen für Rätsel.
Ja, genau. Und ne, ich meine, das ist ja Monkey Island, das ist ja legendär, diese Beleidigungsduelle zum Beispiel. So. Was für eine Wahnsinnsidee. Das ist einfach richtig, richtig gut. Und das war halt einfach so ein Alleinstellungsmerkmal von diesen Sachen, die brauchen total das, aber eben auch böse, könnte man sagen, weil sie halt nichts anderes hatten. So, ne? Da war halt irgendwie nicht viel mit Reaktionstempo, das, was halt heute irgendwie, ne, Adrenalinschübe, das, was man heute irgendwie bei Spielen, bei den populärsten Spielen, würde ich mal so behaupten, was da im Vordergrund steht. So, ne? Auch jetzt so Multiplayer-Sachen und sowas, da geht es ja im Grunde die ganze Zeit um Action und eben möglichst wenig Text und Reden und irgendwie Gags
da ist oder so. Genau, da ist das halt dann eher so Beiwerk, genau wie zum Beispiel, um nochmal irgendwie bei Guardians of the Galaxy kurz nochmal zurückzukommen, da war das ja auch oft so, dass es so in so Nebendialogen stattgefunden hat. Ne? Du hast irgendwie Gameplay gehabt und die Figuren, die als Ensemble mitgelaufen sind, die unterhalten sich halt nebenher und das ist lustig. So, ja. Ne? Wie es halt auch in Marvel-Filmen ist. So ein bisschen wie es, keine Ahnung, auch in so einem God of War ist es ja auch so, dass du halt das Ensemble unterhält, ist halt nicht unbedingt lustig oder meistens nicht. Aber da funktioniert das Narrativ dann ganz anders als in so einem Point-and-Click, wo natürlich die Geschichte dann noch mehr im Mittelpunkt steht und oder sagen wir mal, mehr das Werkzeug ist, um lustig zu sein. Also das ist eine andere Art gewesen damals. Aber ich hab das sehr gefeiert eine Zeit lang, bis ich dann irgendwie gemerkt habe, so irgendwie sind die alle sehr ähnlich, diese Point-and-Click-Adventures. Aber ich meine, ne, es gab ja jetzt auch von Monkey Island noch mal so ein Comeback. Es haben sich ja auch echt viele Leute zurückgewünscht. Genau sowas, ne? Das ist ja jetzt absolut. Gibt's einfach so nicht mehr so viel. Also ich verstehe das auch, dass man
Point-and-Click-Adventures sind halt so ein bisschen ein totes Genre. weiß ich nicht, zumindest ein sehr, sehr nischiges Genre. Ich muss gerade dann denken, meine Freundin hat mir das erzählt, hier von Rocket Beans, die machen ja dieses Morriton Manor, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist dieses Pen and Paper Rollenspiel, Detektiv-Story-mäßig so ein bisschen. Und dazu wird auch irgendwie gerade ein Spiel gemacht. Und hier Hauke Gerdes heißt der, glaube ich.
Gerdes, ja.
Genau, der ist da halt irgendwie involviert. Und der macht halt immer so Streams auch und da redet er halt irgendwie so ein bisschen auch oft so ein bisschen über die Entwicklung. Und der meinte, also er wird immer richtig fuchsig, wenn Leute das als Point-and-Click-Adventure bezeichnen. Weil er halt sagt, so ja, wenn die Publisher hören, dass es ein Point-and-Click-Adventure ist, dann haben die keinen Bock mehr.
Dann wollen die das nicht mehr.
Dann springen die ab. So. Und das fand ich halt sehr interessant. Und, ne, im Grunde, also es, so wie es aussieht, ich habe mir die Steam-Seite angeguckt, da gibt's, kann man schon so ein bisschen gucken und so. Es ist halt eher so ein bisschen Disco Elysium-mäßig offenbar.
Okay.
Und Disco Elysium, da haben wir ja, glaube ich, auch selbst im Podcast schon mal drüber gesprochen, ob das jetzt ein Point-and-Click-Adventure ist oder nicht.
Ja.
Ne? Irgendwie, es hat starke Elemente davon, weil du so dieses Gegenstände kombinieren und ne, du musst zum richtigen Zeitpunkt dann irgendwie dahin und das tun. Mhm. An der richtigen Stelle in der Story. Andererseits hat es natürlich wiederum sehr starke Pen-and-Paper-Einflüsse und eben diese random Skill-Checks und diese ganzen Sachen, das ist natürlich wieder was anderes. Und ich glaube, so ein bisschen dieses Problem hat eben dieses Morrowind-Manor-Spiel halt auch.
Ja.
Weil, ne, und wenn Leute das halt zu sehr als Point-and-Click-Adventure framen, dann gibt's offenbar tatsächlich Probleme mit Finanzierung und Publishing, weil das einfach kein angesagtes Genre ist.
Ja,
fand ich interessant.
Das ist auch super interessant. Ich meine, da muss ich halt überlegen, so ein Disco Elysium, hätte man das mir als Publisher vor Release gepitcht, hätte ich auch gesagt, ja, das ist wahrscheinlich, wird sich nicht verkaufen. So, weißt du? Also, verstehe ich auch.
Aber Disco Elysium ist ein gutes Stichwort, weil auch das ist, finde ich, ein Spiel, was einen enormen Witz hat, um es mal so zu formulieren. alleine durch diese durch die Konstellation ja auch, ne? Das ist auch wieder sowas, es zieht sich bei mir, glaube ich, so ein bisschen durch. Ich mag einfach, wenn Dinge sehr, sehr weird sind, in einer, auf eine ganz bestimmte Art. Also, ne, es muss jetzt für mich nicht irgendwie super abgefuckt weird sein oder, also, aber ich mag das so, wenn Dinge so ein bisschen quirky sind, gibt es da ein deutsches Wort für? Ich weiß es nicht. Es ist auch so ein bisschen, finde ich, so der Nintendo-Humor manchmal. So, ne? Die haben ja auch so ein bisschen schräge Figuren manchmal, die sich so ein bisschen seltsam verhalten, auch in so Mario-Spielen, das finde ich eigentlich auch immer ganz, ganz sympathisch. Ich mochte ja auch die Mario und Rabbids-Spiele. Wahrscheinlich liegt es genau daran, weil das auch so diese
ich finde den Vergleich ziemlich krass. Also
für mich kommt das aus einer
Mario Rabbids.
Für mich kommt das aus einer ähnlichen Ecke, weil das alles so Dinge sind, dass Leute sich nicht so richtig verhalten, wie es in der Situation eigentlich angemessen wäre oder sein sollte oder überhaupt sein könnte, weil bei Disco Elysium redet deine, keine Ahnung, Hirnanhangsdrüse mit dir und macht dir irgendwelche Vorschläge, wie du jetzt bitte dieses Problem lösen sollst. Also, ne, das sind einfach so Konstellationen, die sind einfach nicht möglich. Also, das, ne, dein Körper ist im Grunde voll mit weirden kleinen Dudes, die ganze Zeit versuchen, mit dir zu reden und dich auf ihre Seite zu ziehen. Ja. Und du selber bist halt auch wieder nur so ein weirder kleiner Dude und läufst halt irgendwie so einigermaßen planlos rum und bist halt ein besoffener Bulle und machst halt irgendwie, naja, musst halt gucken. So. und das ist irgendwie eine Konstellation, die ich einfach schon vom Setting her sehr lustig finde. Und umso besser ist es dann halt, wenn dann auch seltsame Sachen passieren. So, ich denke gerade an diese eine Szene, wo du diesen Münzwurf gewinnen kannst, oder nicht Münzwurf, aber diesen Skillcheck gegen diesen diesen Rassisten, der da, diesen Chef von diesen Rassisten, der da ist, Measurehead. Und da kannst du dir ja irgendwie, musst du ja, glaube ich, seine Ideologie dann irgendwie dir einprägen und versuchen zu verstehen und kannst darüber dann auch selber zum Rassist werden oder auch nicht.
Ja, ja.
Und du kannst ihm aber auch eine reinhauen. Und da gibt's dann halt diesen Skillcheck, den du bestehen musst. Der ist relativ schwer, also zumindest war es in meinem Spieldurchlauf so, weil ich nicht darauf geskillt war. Und ich habe dann halt einfach das gemacht, was eigentlich verpönt ist, aber ich habe es trotzdem gemacht, nämlich einfach immer wieder neu geladen, bis es halt mit einer Chance von 10% geklappt hat.
Okay.
Und das Geile ist halt, wenn es halt klappt, das ist halt, ne, du bist halt so ein mehr oder weniger schmächtiger, untrainierter Typ und das ist halt so ein 2-Meter-Hühner, riesiger Typ.
Ja, ja.
Und wenn du es aber schaffst, diesen Skillcheck zu bestehen, dann haust du ihm nicht nur einfach eine rein, sondern dann wird detailliert beschrieben, wie du also einen Rückwärts-Dreh-Roundhouse-Kick fabrizierst und ihm also volle Kanne ins Gesicht hämmerst und er dann also komplett umkippt. Und das ist auch einfach, wenn das am Ende klappt und du denkst, okay, super, ich habe den Skillcheck bestanden und dann ist es nicht nur bestanden, sondern auch noch auf eine völlig unwahrscheinliche Art, komplett übertrieben, wie aus einem Bruce Lee-Film. Das ist einfach gut inszeniert, gut und witzig inszeniert. Sehr schön.
Ja, ich finde, bei Disco Elysium ist tatsächlich, ist die meiste Zeit ja so, dass die größte Angst, die ich als Spieler habe, ist, dass meine Spielfigur das nicht aushält oder das vergeigt. Also, dass es irgendwie entweder Körper oder Geist nicht hinbekommen von der Figur. Ja. Das ist ja so, du spielst ja mehr oder weniger gegen die eigene Spielfigur die ganze Zeit. Ja. Und das ist halt auch von sich schon eine gute Grundcomedy, die da irgendwie dadurch da drin steckt. So. Und das ist ja dann da auch irgendwie, der Anti-Witz ist ja in dem Moment, den du beschreibst, so, dass es halt dann, was niemand erwartet, halt richtig heftig krass funktioniert. So.
Ja,
Insofern ist das eine ziemlich coole Prämisse, die in dem Spiel getroffen haben. Wenn wir jetzt drüber reden, habe ich echt langsam mal wieder Lust, das nochmal zu
spielen. Ich habe auch gerade noch ein bisschen Bock gekriegt wieder. Total. Man müsste das eigentlich wirklich nochmal komplett neu. Ich fand auch, das hatte so ein sehr schön, also hat es eine sehr schöne Stimmung die meiste Zeit. So. Also es ist ja auch sehr melancholisch.
Ja,
so.
Ja, es wurde mir am Ende ein bisschen zu sehr melancholisch, muss ich sagen. Das weiß
ich. Wobei ich mich tatsächlich noch so an die Auflösung des Ganzen erinnere und die fand ich wirklich schön, muss ich sagen. Also gerade das Ende so, auch mit so, dann entdeckt man ja noch dieses, ich weiß nicht, ob das bei dir auch war, man entdeckt ja dieses komische Fabelwesen noch, was dann da irgendwie Das hast du gar nicht gehabt? Okay, vielleicht hast du
was?
Irgendeinen, bei mir war es so, dass ich am Ende noch so ein seltsames Viech getroffen habe, was vorher in der Story immer mal vorkam von so einem Typen, der danach gesucht hat. Ja. Nee.
Das ist ein Ding.
Das sieht aus wie so eine riesige, halb unsichtbare Heuschrecke.
Da weiß ich nichts von.
Ja,
ich habe nur irgendwie diese komische Insel, wo dieser Typ irgendwie seit Ewigkeiten gelebt
hat. Ja, genau. Auf der Insel triffst du das dann.
Ach, verrückt.
Aber dafür musst du, glaube ich, irgendeinen Check bestehen und ich glaube, dafür musst du auch irgendwie vorher jemanden getroffen haben, damit die Möglichkeit überhaupt besteht, dass du das machen kannst. Es hat Layer, dieses Spiel. Und
anscheinend,
Das ist sehr schön. Aber genau, ich hätte auch durchaus Lust, das nochmal zu spielen.
Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Ich habe ja sonst nichts zu tun. ich wollte noch sprechen über ein Spiel, was ich auch relativ lustig finde. Und ich weiß auch gar nicht, ob das vielleicht ist es eher ein Beispiel für eine Art und Weise wieder, warum Games lustig sein können. Und zwar ist das, finde ich, Hitman. Weil das ist eigentlich ja eher so eine Sandbox, die, also es kommt darauf an, wie du das Spiel spielst. Es ist unter Umständen überhaupt nicht lustig. So, ne? Ich meine, in Hitman bist du einfach ein Auftragskiller, der Leute um die Ecke bringt. Aber da das so eine Sandbox ist, wird es halt unter Umständen einfach, ich will jetzt nicht sagen unfreiwillig komisch, aber einfach.
Das ist schon Absicht.
Das ist schon irgendwie Absicht. Einfach dadurch lustig, dass es einfach so morbide und chaotisch ist, weil du halt dann auch einfach, ich weiß nicht, was man da alles machen kann, jemanden mit einem Fisch erschlagen oder
du kannst auch
durch die Gegend rennen.
Ja, oder Leute in eine Weinpresse locken und solche Sachen.
Ja, also, das, genau.
Ja,
das
ja,
ist halt also. Dieser Sandbox-Charakter, das ist ein bisschen auch, kann man das vielleicht vergleichen mit dem Witz, der manchmal auch in The Sims drin steckt?
Ja, unbedingt. Ne?
Wo die Leute halt auch Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun sollten oder von dir irgendwo hinbewegt werden, was irgendwie lustig ist.
Die Sandbox funktioniert ja auch sehr ähnlich. Die Sandbox ist ja Sims und bei Hitman eigentlich sehr, sehr, sehr ähnlich, weil du dich bei Hitman ja auch einfach immer verkleiden musst. Und ich finde, alleine diese Verkleidungen,
die sind halt jeder schon eigentlich erkennen müsste.
Gag an sich. Ja, ne? Also du hast diesen riesigen, was so riesig ist er vielleicht gar nicht, der ist, glaube ich, schon auch 2 Meter, dieser Agent mit dieser Glatze und diesem Barcode hinten drauf auf dem Kopf.
Nacken,
also wirklich der auffälligste Mensch der Welt. Auch immer im Anzug so. Und der läuft dann da halt rum und dann ziehst du dir irgendein komisches Liftboy-Outfit oder sowas an, was dir im Zweifel auch gar nicht so richtig passt. Und das ist dann aber deine Eintrittskarte, dass du einfach überall reinlaufen kannst und halt alles einfach irgendwie dann machen kannst. Und du hast halt ganz häufig so Situationen, wo du denkst, ey, no way. Niemals würde der nicht auffallen.
Ja. Aber das funktioniert. Und das lädt dann dadurch halt auch ein, ganz viel Bullshit auszuprobieren.
Ja.
Und dadurch wird es dann halt witzig. So, ne? Und das ist halt so der Inbegriff der Sandbox, was das angeht. Vor allen Dingen, weil da ja auch nicht nur eine Umgebung, sondern halt auch andere Figuren auf dich reagieren. Und wenn sie es halt dumm tun, ist es halt noch witziger. Also weißt du, ja, wenn sie halt reagieren auf eine Art und Weise, die irgendwie seltsam ist, dann macht es das noch lustiger. Ich habe da leider auch nicht, das war ja, wenn ich mich recht erinnere, zuletzt sehr episodisch angelegt, da habe ich auch nicht so wirklich weitergespielt irgendwann. Aber das, also ich habe die älteren Teile, habe ich alle durchgesucht, die fand ich mega und da war das meiner Erinnerung aber noch nicht so im Vordergrund, dieser Humor, der da auch irgendwie drin steckt. Es kann auch sein, dass ich es einfach nur so nicht so gespielt habe und dass ich einfach sehr geradlinig fokussiert war auf dieses Ziel halt.
Ja.
Und das deswegen gar nicht gemerkt habe, wie witzig das werden kann, das Spiel. Das weiß ich gar nicht.
Ja, ich habe die alten Teile tatsächlich nie gespielt, aber ich habe Hitman 3 relativ viel gespielt. Also das habe ich, glaube ich, sogar auch durchgespielt. Und also diese ganze, das nennt sich ja jetzt irgendwie World of Assassination Trilogy,
ja,
also
ja,
die ja. Hitman 1, 2 und 3, diese neueren Hitman 1, 2 und 3, die sind ja auch alle, glaube ich, vom gleichen Studio. Dieses IO Interactive, ne? Dieses dänische Studio.
Kann gut
genau
sein, ja.
Die haben, ich weiß, ich kann das nicht beurteilen, weil ich die davor nicht gespielt habe, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die halt diesen Teil besonders auch ausgebaut haben noch so, ne? Mhm. Und also Hitman ist da tatsächlich sehr groß. Aber das ist, glaube ich, generell vielleicht auch was so Sandbox-Spiele gut können. Aber, und das ist wiederum ein bisschen das Interessante, das ist gar nicht unbedingt lustig, wenn man das selber macht. Ich finde, solche Spiele sind einfach immer sehr gut, auch um so gerade in sozialen Medien und bei Reddit oder sowas halt rumgereicht zu werden. Mhm. So, ne? Also Dishonored zum Beispiel, auch kein lustiges Spiel in irgendeiner Hinsicht. So. Mhm. Aber natürlich kannst du trotzdem durch die Sandbox-Artigkeit des Ganzen wirklich absurde Situationen kreieren. Und sei es nur, dass du einfach irgendwie eine Telefonzelle voll mit Leichen von irgendwelchen Wachen stapelst, so. Und wenn du die Tür aufmachst, fallen alle raus, so, ne? Also, das sind halt so Clips, die machen dann halt Leute speziell wirklich für Social Media oder die probieren es halt aus und capturen es mit und am Ende taucht es irgendwo auf und jemand sagt, guck mal, was ich gemacht habe. Lustig, dass das funktioniert. Mhm. Und es sieht dann aber auch einfach witzig aus. So, es ist halt super morbide, aber es ist morbider Humor, der darüber halt funktioniert.
Und hat auch eine physische Komponente, wenn es jetzt wieder darum geht, dass es so ne, die Spielweltphysik irgendwie für sich nutzt.
Ja.
Weil, ich meine, sicherlich ist das in Minecraft auch irgendwie möglich, auch eine Sandbox, aber auf eine andere Art und Weise. Ne? Das ist, glaube ich, das ist eine andere Sache, als wenn du da, wie gesagt, eine Telefonzelle vollpackst mit Dingen, die lustig umfallen können. Das hast du in Minecraft nicht.
Und das ist halt auch das Ding, ne? Dishonored hat ja zum Beispiel auch, meine ich zumindest, Ragdoll-Wachen. So, also ne, du hast ja, wenn du so eine Wache mit dir rumträgst und die wohin schmeißt, dann fliegt die halt durch die Gegend wie so eine Puppe. Und das sorgt natürlich auch schon für absurde Situationen, wenn du sowas hast wie, ja, du versuchst händeringend, die in irgendeiner Ecke zu verstecken und die landet aber immer nicht richtig und es funktioniert einfach nicht. Das ist in dem Moment gar nicht so lustig. Aber wenn du dir das anguckst, wie jemand anderem das passiert, dann hat es schon was. So, ne? Das sind halt so Sachen, die einfach durch so eine Sandbox geboren werden können oder auch so Kettenreaktionen von irgendwelchen Fallen oder Alarmen, die dann ausgelöst werden und Leute hier noch irgendwie reinlocken und keine Ahnung so. Da gibt's ja so wirklich Compilations im Grunde. Sowas funktioniert natürlich dann ganz gut. Das kann man auch in Multiplayer-Shootern tatsächlich machen. So. Also
auf jeden
Fortnite
Fall.
Oder, weiß nicht, PUBG, das bietet sich ja auch total an für sowas. Gerade wenn du es schaffst, Leute irgendwie blöd in eine Falle zu locken. So. Das hat ja auch einen gewissen Witz. So. Das läuft dann halt auch einfach eigentlich über Slapstick wieder. So,
so schließt sich der Kreis.
So schließt sich der Kreis. Es ist einfach alles immer noch dick und doof. So, es hat sich nichts verändert.
Hast du eigentlich High on Life gespielt?
Oh, ich habe da mal kurz reingespielt. Ich habe halt nie Rick and Morty geguckt.
Und ich auch nicht.
Das, was ich von Rick and Morty kenne, finde ich auch ehrlicherweise, fand ich bisher nie so wahnsinnig witzig, muss ich sagen.
Ja.
Und auch High on Life. Also, das ist ja ganz groß in diesem Meta-Humor und ne, gerade so sich über die Kunst vom Videospiel dann halt auch ein bisschen lustig machen. Wahrscheinlich fände ich das auf Dauer tatsächlich ganz interessant zumindest, aber das, was ich gespielt habe, ich fand es eher ein bisschen nervig, so mit dieser Regenwaffe, so, es war so,
Ich hab's halt gar nicht gespielt, aber ich erinnere mich noch, dass ich den Trailer, die ersten Trailer geguckt habe und sehr lustig fand, vor allen Dingen, weil du, also die Idee, dass du halt dass deine Waffen dich vollquatschen und eine eigene Meinung haben zu dem, was du da mit ihnen tust. Die Idee fand ich einfach schon sehr lustig, aber ich kann halt gar nicht beurteilen, ob das im Spiel, im fertigen Spiel auch wirklich komisch war. Ich fand nur die Idee eigentlich ganz cool. Also deswegen hätte mich interessiert, ob das auch witzig war.
Genau, die Idee ist schon cool. Wie gesagt, das wird sicherlich auch im Spiel an der einen oder anderen Stelle gut funktionieren. So, ich denke auch so, ne, gerade so Durchbrechen der vierten Wand und solche Sachen, das bietet ja Möglichkeiten. So, da kannst du ja richtig was mit machen. Und das, ich denke schon, dass das Spiel das auch nutzt. Ich bin nur nie so weit gekommen, dass ich den Bock drauf hatte.
Okay.
So,
okay.
Das war einfach so, ja.
Weil das hätte mich nochmal interessiert. Na ja. Gut.
Musst du es wohl spielen oder ein Dings gucken? Wie nennt sich das? Ein Let's Play.
Ja, das ist ja, glaube ich, im Game Pass, den habe ich ja immer noch nicht mehr. Ich hab ja keine Zeit für sowas alles.
Das ist aber naja. Ein geiler Satz, das ist ja im Game Pass, den habe ich nicht. Okay, ja, cool. Danke.
Ja. Gut. Okay, das war doch schon mal, da haben wir schon mal ein paar Humorgebiete abgedeckt, sage ich mal so. Das Einzige,
das ist wahrscheinlich die humorloseste Folge, die wir haben, einfach weil Witze erklären immer richtig,
ist immer
richtig
doof, lame ist. Da habe ich auch überlegt, ne, ich mir fiel noch irgendwie sowas ein wie Portal, das ist auch lustig, aber das kannst du gar nicht so richtig erklären. So, also weiß ich gar nicht.
Das läuft halt, also das läuft halt auch viel über Absurdität einfach, ne? Also du hast diese KI, die so ganz gefühlskalt ist und dir dann immer irgendwie so Kuchen verspricht, was auch so, warum Kuchen? Das ist auch so komplett random so, aber es ist halt einfach mittlerweile Kult. Dann in Portal 2 gibt es auch noch diese Szene, wo irgendwie mit dieser Kartoffel, wo du eine Kartoffel an diesen Roboter anschließt als Energiequelle und der Roboter wird dann auch größenwahnsinnig und übernimmt irgendwie alles und er ist aber halt auch eigentlich nur so ein kleiner Heini, der nichts kann und ja, also darüber läuft das ja viel. So.
Ja.
Viel über Dialoge aber tatsächlich, weil das Spiel an sich ist eigentlich gar nicht groß witzig.
Eigentlich
das ist
nicht
höchstens
so witzig,
mal ein bisschen absurd, wenn du halt auf seltsame Weise irgendwie viel zu viele Geschütztürme durch die Gegend schickst oder sowas.
Ich fand es trotzdem damals sehr lustig. Ich finde es auch immer noch interessant, dass sie nie ein Neues gemacht haben, weil sie gesagt haben, so, sie können da nichts Neues mehr mitmachen. Und deswegen.
Ja.
Also,
Naja, das
ich glaube,
also, zwei Teile und ein Level-Generator mit einer großen Community, dann ist das, glaube ich, auch einfach durcherzählt. Weiß ich nicht.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja.
Naja, okay, gut. Apropos durcherzählt, ich würde sagen,
mega.
Die Folge ist fertig, danke. Euch fallen garantiert noch weitere sehr lustige Spiele ein, die uns jetzt nicht eingefallen sind. Wie gesagt, man kann mit uns in Verbindung treten, vor allen Dingen über unseren Patreon, wo wir auch mal wieder was schreiben müssen, glaube ich. Also ich setze mich mal wieder hin und schreibe da nochmal was.
Mach das mal.
Da kann man auch ohne
nicht dazu.
Und ich glaube, dass viele Leute ist das nicht klar. Auch ohne was zu bezahlen, kann man da trotzdem alles bei uns sich angucken und interagieren und so weiter und so fort. Guckt es euch einfach mal an.
Ja.
Wo genau das geht, erfahrt ihr gleich im Abbinder.
Genau. Cool. Dann bis dahin.
Ja. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss. Das war Level Cap Radio Folge 139. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert den Podcast und empfehlt uns gern weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per E-Mail an levelcapradio@gmail.com. Schaut auch gerne auf unserem Patreon vorbei unter patreon.com/levelcapradio. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.